Stündchen Haftara geht sich noch aus. Die Haftara zu Parashat Vayeshev ist aus dem Propheten Amos. Den hatten wir noch nicht in unserer bisherigen Haftara-Serie. Weshalb wieder die Frage angebracht ist, wer war denn das und in welcher Zeit sind wir denn da? In welchen, wo finde ich denn überhaupt im Tanach, wenn ich im Tanach suche nach dem Propheten Amos?
In den
Treasar, genau. Wir sind wieder einmal bei den sogenannten 12 kleinen Propheten, wobei wir schon angemerkt haben, klein heißt nicht, dass sie unwichtig waren, sondern klein heißt einfach, dass man wenig Text von ihnen hat. Und ich habe schon darauf hingewiesen, dass in dem Buch dieser 12 kleinen Propheten sehr verschiedene Texte drinnen sind, auch aus verschiedenen Zeiten. Also davon, dass er einer von diesen 12 ist, haben wir überhaupt keinen Anhaltspunkt, wann der jetzt gelebt hat, weil das können verschiedene gewesen sein. Im Fall von Amos können wir aber aus dem Text des Propheten Amos herausfinden, wann er gelebt hat.
Ja, das sagt er ja gleich.
Weil, da steht's, genau. Ja. Wir haben schon erlebt, dass in manchen Prophetenbüchern solche Dinge stehen, wie der Prophet Amos hat prophezeit in der Zeit des Königs so und so, vielleicht sogar in dem Jahr des Königs so und so, da haben wir ein genaues Datum. Wir haben auch schon erlebt, dass es die Bücher gibt, wo nichts steht. Aber bei Amos steht das, das fängt an mit Divre Amos Asher Haya Benokdim Mitkoa Asher Chazah Al Israel Bimei Uziyah Melech Yehuda, in den Tagen des Königs Uziyahu, der König von Yehuda, Uvimei Yerovam Ben Joash Melech Israel, und ein Yerovam, Sohn des Joash, König von Israel. Und es gibt auch die Angabe, dass das 2 Jahre ist vor dem Erdbeben. Mhm. Ich habe schon einmal erwähnt, dass es ein großes Erdbeben gab in dieser Zeit. Das Erdbeben ist jetzt nicht unser Thema, aber wir haben also eine relativ genaue Einteilung, wo wir sind, in den Tagen des Königs Uziah. Und der parallele König im Nordreich, in Israel, ist Jerobam ben Joash. Und das können wir jetzt also einordnen. Königszeit offensichtlich. Uziyahu ist uns schon ein bisschen begegnet, wenn wir einen anderen Propheten hatten. Uziyahu ist auch der König in der Zeit, in der Jesaja seine Karriere beginnt.
Also angeblich Zeitgenossen.
Ja, Zeitgenossen.
Auch Hoshea und Micha.
Richtig, den Hoshea und den Micha hatten wir, glaube ich, noch nicht.
Ja.
Aber bei Micha bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber die kommen noch, genau, die kommen noch. Aber sorgen wir uns zwar nicht für noch mehr Verwirrung. Aber den Jesaja kennen wir natürlich. Und der ist ja auch zur Zeit von König Uziyahu. Jesaja ist anscheinend ein bisschen jünger als Amos. Amos wird typischerweise als der Ältere eingestuft, der schon vor Jesaja vielleicht auch angefangen hat, tätig zu sein. Also haben wir es hier mit so einer Art von Pionier zu tun, der in der Königszeit als Prophet auftritt, zu einer Zeit, wo die Leute das noch nicht so gewohnt waren. Mhm. Während er das tut, was nach ihm, mit ihm und nach ihm dann viele andere auch tun. Nämlich sowohl das Südreich als auch das Nordreich zurechtzuweisen, dass sie sich nicht anständig genug benehmen. Jetzt nehmen wir an, dass der Prophet Amos auch irgendeinen speziellen Schwerpunkt haben wird. Vor allem, wenn es ein eher kurzes Buch ist, könnte ich ja sagen, wenn eh alles schon bei Jesaja steht, auch wenn der Jesaja vielleicht ein paar Jahre später erst kommt, im Nachhinein für uns, im Nachhinein in der Überlieferung, ist es vielleicht so, dass wir eigentlich bei Jesaja schon das meiste finden würden, was in der Epoche relevant ist. Also was ist die Spezialität von Amos? Amos ist ein Buch, der am Anfang einige kleine Absätze hat, wo er einige Nationen oder politische Einheiten tadelt und nicht nur Israel, aber Juda und Israel kommen also auch dran. Er tadelt Damaskus, er tadelt Gaza, er tadelt Tyrus, er tadelt Edom, er tadelt Ammon, dann Moab, dann kommt Juda und dann kommt Israel. Dort setzt dann übrigens unsere Haftara ein. Also es ist ganz gut für den Zusammenhang zu wissen, dass unsere Haftara an einer Stelle einsetzt, wo vorher schon was anderes war. Und da gibt es ein Muster. Da gibt es ein Muster, das bei all diesen Tadelsprüchen gleich ist. Nämlich jeder dieser Nationen oder jeder dieser politischen Einheiten wird gesagt, naja, drei Sünden, naja, aber die vierte, die verzeihe ich euch nicht. Es fängt an bei Damaskus. Das ist nicht in der Haftarah, das ist immer am Anfang, im ersten Kapitel, der Satz 1,3. Wenn du die Haftarah hat, hat das jetzt also nicht. Ko amar Hashem al shlosha pish'e damesek ve'al arba'a lo ashivenu. So sagt Hashem, über die drei Sünden von Damesek und über die vierte gehe ich nicht zurück, also verzeihe ich nicht. Das wird in den Kommentaren, und so geht das bei jedem Absatz, bei jeder Nation durch. Ja. In den Kommentaren wird ein bisschen verschieden interpretiert, was es mit diesen dreien und vier auf sich hat.
Ja.
In jedem Fall ist es aber offensichtlich, dass die vierte irgendwie noch ärger ist als alles, was vorher war. Es gibt eine Lesweise, dass die drei Sünden seien die drei Kardinalsünden gewesen, weil die Zahl drei Sünden, die drei Sünden, das läutet da irgendwie im Hinterkopf, die drei Kardinalsünden. Und das, da kann man dann schlecht sagen, naja, das sind jetzt keine Kleinigkeiten gewesen, also das waren schon todeswürdige Verbrechen.
Ja.
Also kann man vielleicht schlecht sagen, Gott hat das gemeint. Ja, okay, darüber schaue ich hinweg, das kann es vielleicht nicht ganz heißen. Aber es heißt dann immer noch, die vierte ist das, was das Fass so richtig zum Überlaufen bringt. Eine andere Interpretationslinie geht bei den drei nicht durch diese drei Kardinalsünden, sondern sagt, diese jeweils Angesprochenen haben verschiedene Dinge im Laufe ihrer Geschichte gemacht. Wir reden hier ja nicht von Individuen, sondern von politischen Einheiten, also eine Gesellschaft als Ganzes, hat irgendwelche drei Sachen in ihrer Geschichte gemacht, die echt nicht okay waren, vielleicht im Zuge einer Kriegsführung oder so. Und das wäre aber noch so gewesen, dass Gott gesagt hätte, na gut, da habe ich noch Geduld mit euch, aber bei der vierten geht gar nichts mehr. Und diese vierte ist immer etwas, wo man auch ganz gut sieht, wenn sie dann genannt wird, wo man spürt, okay, das ist jetzt nicht nur irgendeine Art von Verbrechen, sondern das ist etwas, was eine rote Linie überschreitet, wo etwas zu weit geht. Bei Damaskus wird gesagt, dass sie Gilad mit Eisenstäben gedroschen haben, auf Deutsch, auf Hebräisch, so wie das deutsche Wort auch für dreschen. Ja? Also irgendeine Art von Gewaltanwendung für die Bevölkerung von Gilad, die über das hinausgeht, was eine Fremdherrschaft, die sich halt auch bereichert in dem beherrschten Gebiet und die irgendwie Gewalt anwendet in dem beherrschten Gebiet, wo man sagen könnte, das ist wohl oder übel etwas, das passiert, sondern die über das normale Maß hinausgeht. Und so ist dann, bei Moab wird zum Beispiel gesagt, dass sie die Gebeine eines Königs von Edom verbrannt haben, bis diese Gebeine nur mehr Kalk waren. Also Dinge, die sehr pietätlos sind, die sehr unmenschlich irgendwo sind, wo man nicht mehr sagen kann, naja gut, in einem Konflikt, in einem Krieg kann es passieren, dass Menschen sich einander umbringen, wohl oder übel oder leider, aber es gibt das, was wir modern gesprochen ein Kriegsrecht und Kriegsverbrechen nennen, wo nicht mehr erklärbar ist, rational, wozu das gut gewesen sein soll, und das sind die Dinge, die hier angeklagt werden. Und da wird auch Jehuda nicht ausgelassen, das ist noch bevor unser Haftarah einsetzt. Das ist übrigens nicht uninteressant, was bei Jehuda gesagt wird, weil die vierte ist, Alma Assam et Torat Hashem, dass sie verachtet haben, die Torah, Vechukav, und die Gebote, die Gesetze Gottes, Loshamaru, nicht gehütet haben. Und sie haben Falschheit getrieben mit dem, was die Väter vererbt haben, und haben es korrupt gemacht. Das ist interessant, weil das ja eigentlich jetzt nicht so grausam ausschaut wie die Sachen, die wir vorher genannt haben. Aber es geht hier, glaube ich, um den Punkt, die Tora zu verachten. Also es ist eines, einen gewissen Respekt vor der Lehre zu haben, aber Menschen sind nicht so perfekt und machen ihre Fehler. Aber wenn ich es verachte, dann ist das eine Einstellung, wo etwas schief hängt von vornherein. Das war für Jehuda, für das Südreich. Wir haben ja hier historisch betrachtet immer den Hintergrund, dass das Südreich das relativ frommere ist. Also das war sozusagen nur das Südreich. Jetzt, dort wo unser Haftara einsetzt, ist das Nordreich. Da setzt unser Haftara ein, das ist das zweite Kapitel, Vers 6. Übrigens ist die Haftara nicht allzu lang, von 2,6 bis 3,8 ist eine relativ eine überschaubare Textmenge. Ko'amar Hashem al Shlosha Pish'ei Israel, also wieder dieses Muster, so spricht Hashem über die drei Verfehlungen von Israel, weil Arba'a lo Ashiven, und die vierte, über die kann ich nicht hinwegsehen, al Michram ba'kesef Tzadik ve'evion ba'avurna alayim, dass sie verkauft haben mit Geld einen Tzadik und den armen Menschen haben sie verkauft für Schuhe. Hier geht es anscheinend um so etwas wie, man behandelt Menschen wie irgendeinen Kostenfaktor. Eine Ware, einen Kostenfaktor.
Ungerechtigkeiten,
es geht offensichtlich um soziale Ungerechtigkeiten.
Korruption, bestechlich sein.
Nehme ich an, ja. Das klingt sehr das, was dann kommt.
Oder Richter, die sich bestechen lassen.
Ja, das, was dann kommt, klingt alles sehr danach nach Korruption und so weiter. Wenn ich das jetzt aber einfach wörtlich nehme, diesen Satz, das Verkaufen von Menschen, das hat auch was mit einem Menschenbild zu tun. Ja? Also es wird in den Menschen nicht der Mensch gesehen, egal ob ich den jetzt mag oder nicht. Also auch wenn man mit jemandem vielleicht gerade nicht auf freundlicher Basis ist, kann man trotzdem noch sehen, der ist ein Mensch. Vielleicht mag ich den nicht, vielleicht habe ich sogar einen Hass auf den, aber ich nehme ihn als Menschen wahr. Und nicht als, ich habe vorhin gesagt, Kostenfaktor, nicht als eine Ware, die man halt verkaufen kann. Wir haben da einen Tzadik, wie könnten wir den gut vermarkten? Also das ist jetzt nicht nur mit der Korruption im Sinn von, ich muss den Beamten bestechen, damit ich kriege, was ich will, sondern der Mensch als Mensch hat keine Menschenwürde, sondern ist irgendwie so eine Nummer, die ich herumschiebe.
Mabetza.
Und der Arme für die Schuhe, also anscheinend, Schuhe sind ja jetzt nicht, meine Schuhe waren bitte früher ganz was anderes als heute, ja? Aber in der Antike waren Schuhe sehr wertvolle Kleidungsstücke, die auch nicht jeder hatte, aber Schuhe sind trotzdem nicht so was Großes. Also der Arme wird sogar noch für Schuhe verschachert, das heißt, man geht auch irgendwie relativ tief, nicht nur bei Sachen, wo es um wirklich was Großes geht, sondern wo es vielleicht auch um relativ kleine Dinge geht, kann man ruhiger mal den Armen übervorteilen und ich habe mir mal ein paar Schuhe gewonnen, dafür habe ich den ungerecht behandelt. Also das ist das, was hier vorgeworfen wird. Ja, und dann kommt eine lange Liste von Vorwürfen, was sie alles machen und was da alles nicht in Ordnung ist. Sie trampeln da auf den Armen herum, metaphorisch gesprochen und so weiter. Und Gott beklagte dann, dass er eigentlich für dieses Volk sehr viel getan hätte. Und ja auch andere Völker vernichtet hat, um Israel überhaupt den Weg zu bahnen. Und Gott hätte doch Propheten geschickt. Und die Leute wollen aber diese Propheten gar nicht hören. Sie wollen nicht, dass es einen Nasir gibt. Also vielleicht ja auch einer, der versucht, sich mal in einer Periode seines Lebens einem spirituelleren Niveau zu widmen. Das will man nicht. Und Propheten braucht man schon gar nicht, die sind nur lästig und denen sagt man ganz offen, du da nicht prophezeien. Das sind die Vorwürfe, die herkommen. Und natürlich kommt dann die Androhung oder die Ankündigung, dass das auf Dauer nicht so funktionieren wird, dass derjenige, der sich jetzt für mächtig hält, der wird in Wirklichkeit seine Macht nicht behalten. Und der auf dem Pferd reitet, das ist also der Krieger, der am besten ausgerüstet ist, der mit der Superwaffe, mit dem Pferd und dem Streitwagen, der wird seine Nefesh, seine Lebenskraft trotzdem nicht retten, wenn Gott will. Dann nützt ihm diese ganze materielle Stärke natürlich auch nicht. Und dann kriegen wir noch den Anfang, nicht vollständig, sondern den Anfang von einem neuen Kapitel. Dort, wo Gimmel beginnt, ist in dem Fall auch im hebräischen Layout eine kleine Pause. Shimur tadavara zeh asher diber Hashem alechem bnei Israel al kol hamishpacha asher ha'iliti me'eretz Mitzrayim lemor. eine Prophezeiung, die sich darauf bezieht, dass Gott das jüdische Volk ja hinausgebracht hat aus Eretz Mitzrayim, aus dem Land Ägypten. Und wo jetzt ein bisschen angesprochen wird, die Undankbarkeit der Leute oder vielleicht, dass man historisch ein bisschen vergessen hat, was Gott für das Volk eigentlich getan hat. Denn Gott ist doch derjenige, der uns da rausgebracht hat aus Mitzrayim. Und gerade weil er das aber gemacht hat, ist Gott jetzt auch nicht bereit, über die Verfehlungen des Volkes so leicht hinwegzusehen. Weil man könnte ja sagen, wenn Gott für uns nicht so viel getan hat, dann müssen wir uns auch nicht so bemühen. Das scheint die Logik zu sein, die hier so ein bisschen im Raum steht. Während die Ansage ist, na Moment einmal, ich habe für euch das alles getan. Und gerade deshalb bin ich jetzt auch mit euch ein bisschen genau und kann euch nicht alles durchgehen lassen. Das ist also auch ein Zeichen der Nähe. Es ist zwar einerseits sehr, sehr unschön, dass Gott sagt, Leute, so könnt ihr nicht weitermachen und da passieren jetzt schlimme Konsequenzen, weil ihr euch so aufführt. Aber es ist auch ein Zeichen der Nähe. Gott ist das nicht wurscht, wie wir uns aufführen. Also auch das ist die Seite. Und da gibt es dann diese Metapher von dem Löwen im Wald, der brüllt, weil er irgendwas erlegt hat. Naja, er brüllt ja nur dann, wenn er was erlegt hat. Und der Vogel, der in die Falle fällt, wenn da in der Falle nichts drin ist, es muss ja da irgendwas drin gewesen sein. Und also diese Metaphern meinen so etwas wie, die Dinge haben immer irgendwie einen Zweck, dass sie passieren, auch zu irgendeinem Sinn. Ja. Und Gott ist jetzt nicht derjenige, der etwas einfach so tut, sondern er macht bekannt durch seine Propheten, was passieren wird. Aber wir haben oben gehabt, die Leute wollten die Propheten nicht hören. Und hier haben wir etwas Interessantes, nämlich, dass die Haftarah kurz vor dem eigentlichen Ende des Absatzes aufhört. Und ich würde unterstellen, dass sie deshalb nicht, da geht es um zwei Sätze, die sind ja nicht viel, ich meine, auf die zwei Sätze kommt es an. Ich würde unterstellen, dass sie hier deshalb aufhört, weil würde sie diese zwei Sätze noch mitnehmen, dann kommt eine sehr unangenehme Ankündigung. Nämlich, das ist, also es endet mit einem Vers Nummer 8, hoppala, drei Sätze sind es, die ich noch anhängen würde. Es endet mit einem Vers Nummer 8, wo einfach so ein bisschen neutral die Frage in dem Raum stellt, naja, Gott hat gesprochen, also wird der Prophet auch die Prophezeiung weiter verkünden. Punkt. Das Kleingedruckte kommt jetzt nicht. Das wäre, dass schlimme Sachen passieren werden. Dass in Ashdod und in Ägypten und in Samaria werden sich Dinge bewegen. Und sie werden Gewalt anwenden und plündern. Das ist nicht die Aussage, auf der eine Haftarah endet. Wir haben schon erwähnt, die Haftarot enden immer auf einer halbwegs positiven Note. Hier endet es nicht wirklich auf einer positiven Note, aber wenigstens auf einer relativ neutralen Note.
Nichts Tröstendes.
Nichts Tröstendes, ja. Das ist richtig.
Nein, das ist keine Kammer in dem.
Nein, Tröstendes ist ja nicht. Wenn wir jetzt aber hier die positive Note, die wir sonst gerne hätten, nicht finden, dann enden wir wenigstens auf einer Note, wo es ein bisschen offen bleibt. Und der sich im Tanach auskennt, der weiß, dass der Text weitergeht, während die Haftarah selbst endet bei, wenn Gott sagt, soll der Prophet nicht prophezeien. Ich meine, das ist jetzt auch kein Katastrophenszenario, oder? Weil kommt doch an, was der Prophet prophezeit. Das, was der Prophet prophezeit, das lassen wir am Schabbes weg. Die Haftarot sind nie so unfreundlich. Aber es ist natürlich hier von Interesse, den Zusammenhang zu wissen und zu sehen, das, was hier noch kommt in den drei Sätzen, die in der Haftarah nicht mehr sehen, das ist eine Ankündigung von Zerstörung und Verplünderung. Und das kann jetzt nicht wegen der Länge sein, weil der Text ist nicht besonders lang, sondern es dürfte eher dieses Muster sein, das wir gesehen haben, dass Haftarot eigentlich grundsätzlich gerne positiv aufhören. Hier ist nichts Positives, also hören wir wenigstens so auf, dass wir das ganz Harte nicht mehr erwähnen. Aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, wie man bei den Haftarot immer ganz gut tut, den Zusammenhang auch anzuschauen. Wir haben gesagt, vorher ist dieser ganze Tadel an die anderen Völker, das ist ja auch ein Hintergrund, dass das jetzt nicht nur ein Wort an Israel ist, sondern an alle. Und am Schluss wäre dann noch der kleine Anhang, dass die Prophezeiung, die der Prophet zu sagen hat, eine eher unangenehme ist.
Aber das hängt ja eh drin, sobald ja. diese rhetorische Frage ja. hängen lässt.
Ja, ja.
Also, trotzdem macht es den unangenehm.
Es lässt, glaube ich, ein Gefühl dafür so, aber halt ohne es zu deutlich auszusprechen, was wahrscheinlich, glaube ich, einfach damit zu tun hat, dass Haftarot von Anfang an Texte waren, die für die Verwendung am Schabbes in der Synagoge gedacht waren. Und da will man also nicht zu böse werden, nicht zu konkret zu böse werden. Jetzt gibt es eine schwierige Frage. Also, man kann damit leben, dass das Haftarot ist. Ist ohne Zweifel ein lesenswerter Text. Und die Mahnungen, dass gerade diese sozialen Sachen, dieses Verkaufen der Tzadikim, das da am Anfang angesprochen wurde, so ernst sind, dass das ist, wo Gott sagt, da ist jetzt das Fass übergelaufen, ist ja jedenfalls wichtig. Hat das irgendwas mit unserer Parascha zu tun?
Na sicher.
Ja.
Genau. Erstens einmal diese Geschichte.
Der Verkauf des Tzadiks, genau.
Wir verkaufen Tzadik. Tzadik ist
ja, genau. genau.
Auch diese Anspielung mit dem Nasir. Josef wird auch als Nasir bezeichnet. Oh ja. Ganz am Schluss von Sefer Bereshit, beim Segen von Jakob, wie er seine Söhne segnet.
Okay.
Ja.
Okay.
Und dann gibt es im Midrash diese Geschichte, dass die Brüder für die 20 Silberstücke Schuhe kaufen. Ja. ja, und wir haben halt schon erwähnt, dieses mit den 10 Märtyrern. Der Römer, der Kaiser in der Hadrian oder wer das auch immer ist, der füllt seinen Palast mit Schuhen. Im Zusammenhang mit dem. Weil Josef verkauft wurde und die Brüder haben Schuhe gekauft. Die haben das Geld aufgeteilt und jeder hat ein paar Schuhe gekauft. Das kommt vor im Targum Jonathan und das kommt vom Midrash.
Nur der Midrash hat das natürlich aus der Verbindung mit hier. Also der Text hat es nicht aus dem Midrash, der Midrash hat das in Verbindung mit hier.
Ja. Dass die Schuhe gekauft haben.
Ja.
Und wo es noch einen Zusammenhang gibt, glaube ich, ist das mit dem der Prophet prophezeit. Er muss prophezeien. Also es bleibt eine Nebuah muss sein. Es bleibt ihm nichts anderes übrig. Das ist unbedingt muss er die loswerden. Das ist auch die Träume von Josef
seine Träume loswerden.
Das ist
musste.
Nebuah, das ist eine Prophezeiung. Das ist nicht irgendein Traum, sondern das ist etwas ganz Wichtiges und das muss er sagen. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig.
Ja.
Das ist und hier, ich meine, der Amos, es kommt ja dann später im Buch Amos vor, dass ihm ja gesagt wird, halt den Mund, prophezei nicht mehr, geh da hinunter ins andere, prophezei bei denen, aber wir haben genug, das ist uns schon lästig, das ist uns schon zu blöd, wir wollen diese Sachen nicht mehr hören.
Ja, also das ist eindeutig ein Zusammenhang, dass Josef gesagt hat, seine Träume, so wie hier der Prophet prophezeit. Und in beiden Fällen war es unangenehm. Und das Verkaufen des Tzadiks, erstens einmal ganz wörtlich, dass, ich meine, wenn hier steht, Al-Michram Bakesef Tzadik, sie haben verkauft einen Tzadik für Geld, das passt natürlich hundertprozentig auf Josef.
Ja.
Ich würde es auch noch ein bisschen breiter sehen. Es geht auch ein bisschen um ein Menschenbild. Ich meine, wir können zwar beim Josef sagen, Gott sei Dank wurde der Josef nur verkauft und nicht umgebracht. In der Geschichte, das ist schon klar. Aber in dem Moment, wo die Brüder den Josef als Sklaven verkaufen, haben wir genau dieses Menschenbild, dass der ist jetzt einfach ein Wertgegenstand. In dem Fall auch wollen sie ihn loswerden. aber der ist einfach ein Wertgegenstand, mit dem sie jetzt Geschäfte machen können. So behandelt man nicht den eigenen Bruder. Also selbst wenn man mit denen einen Konflikt hat.
Ja.
Und das ist das, was ich hier auch versucht habe am Anfang, beim ersten Satz ein bisschen breiter zu sehen, dass es auch darum geht, wie steht man zu Menschen, auch zu solchen Menschen, mit denen man vielleicht gerade mal nicht so im Einvernehmen ist, wie die Brüder gegen Josef. Mhm. In dem Moment, wo ich den zu einer Ware degradiere, die ich verkaufen kann, geht ein Stück der Wertschätzung für den Menschen verloren. Und das ist auch eine Klammer.
Also nicht nur ein Stück, sondern
die komplette geht die Wertschätzung für den Menschen verloren. Ja, ja, genau.
Richtig. Ich meine, es ist ihnen ja zum Beispiel, sie schmeißen ihn in die Grube hinein. Mhm. Und dann gehen sie irgendwo weiter weg und essen.
Und wollen ihn nicht schreien.
Und er schreit. Und das ist ja eigentlich das, was dann auch kommt bei den Brüdern. Das ist eigentlich unsere Schuld. Wir hätten müssen menschlicher sein.
Ja, 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 ja.
Wir bestrafen ihn und okay, dann wir verkaufen ihn und er ist ein Sklave, aber es geht auch menschlich.
Ja, ja.
Aber
ja.
War das nicht der Einwand, den Räubern bringt, dass er eben sagt, na, wir bringen ihn nicht, wir schmeißen ihn nur rein, mit dem Gedanken, ich hole ihn halt nachher wieder raus.
Wenn, ja, ja, natürlich, natürlich. Man kann auch sagen, Ruben hat immerhin dem Josef das Leben retten wollen. Und wollte sich dann auch beim Vater als der erfolgreiche Führungskandidat in der Familie etablieren, was halt sehr ernsthaft schiefgegangen ist. Es gibt ja eine sehr interessante Interpretation, die ist bei Rav Menachem Leibtag, aber der hat das nicht erfunden, sondern das ist durchaus auch von älteren Kommentaren gestützt, dass je nachdem, wie man es liest, die Brüder eigentlich nicht genau mitbekommen haben, was mit dem Josef geschehen ist, weil es ist im Text nicht eindeutig, wer den Josef genau jetzt wann wohin verkauft hat und wer den Josef aus der Gruppe geholt hat. Weil der Text sagt, sie haben den Josef aus der Gruppe geholt und es gibt diese ischmaelitische Karawane und die midianitische Karawane und Rashi geht einen sehr, sehr komplizierten, auf den ersten Blick unnötig komplizierten Weg, um das alles so zu lösen, dass sowohl die Brüder den Josef verkauft haben, also die Brüder den Josef aus der Gruppe geholt haben, ihn an die Midianiter verkauft haben, die an die Ischmaeliter verkauft haben oder so, damit sich das alles ausgeht. Der Grund, warum Rashi das macht, ist, weil Josef zu den Brüdern schlicht und einfach sagt, bei der Wiederbegegnung in Ägypten, ihr habt mich verkauft. Und das ist das, was Rashi ins Lot bringen will. Aber wenn man diesen Satz, ihr habt mich verkauft, von Josef vielleicht nicht so auf die Goldwaage legt, weil der arme Josef hat ja selber auch nicht als letztes mitgekriegt, wer jetzt da oben genau was macht, der muss ja nicht, diese Einschätzung muss ja gar nicht so stimmen, dann geht sich das durchaus aus. Die Brüder haben sich relativ weit weggesetzt, wie Hanne gesagt hat, damit sie den armen Josef nicht schreien hören. Das ist schon einmal, ich will von der Not dieses Menschen da nichts wissen. In der Zwischenzeit kommt so eine Karawane vorbei, findet da einen wehrlosen Menschen in der Grube, hat gratis einen Sklaven, nett, gutes Geschäft, holt den raus. Der Josef muss froh sein, dass sie ihm das Leben gerettet haben. Und der Ruben geht dann, will dann den Josef holen und der Josef ist nicht mehr da. Es gibt dann diesen Satz, wo Ruben das Kind nicht mehr findet.
Ja? Ja.
Dann haben die Brüder nicht einmal gescheit mitgekriegt, was sie gemacht haben. Aber sie wollten ihn natürlich verkaufen, was auch reicht als Motivation.
Und sie hat noch nichts bekommen für ihn.
Dann haben die übrigens auch das Cash nicht bekommen, ganz wichtig. Und das passt in vieler Hinsicht zum Gesamtbild in der Geschichte, passt das sehr, sehr gut. Also nicht nur in der Szenenabfolge selbst, in der Parascha, sondern auch mit dem, was später passiert, wenn man sich überlegt, wer weiß was. Die Brüder checken am Anfang wirklich nicht, ob der Josef noch lebt oder nicht, weil die selber nicht so im Bilde sind, was jetzt wirklich gewesen ist. Das passt ziemlich gut. Ist aber, wie gesagt, nicht der Weg, den Rashi geht. Rashi versucht, das alles ins Lot zu bringen, weil Josef selbst sagt, ihr habt mich nach Ägypten verkauft, ist das die andere Lesart, die dann in der Parascha ein bisschen komplizierter die beiden Karawanen erklären muss.
Es dramatisiert das viel, viel mehr, wenn sie es nicht wissen.
Ja, 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 und es erklärt ein paar kleine Details in der ganzen Abfolge. Also ich hänge an dieser Interpretation durchaus.
Dieses, wenn der Ruben sagt, er kehrt zurück zu seinen Brüdern und sprach, das Kind ist nicht da und ich, wohin komme nun ich, ist das irgendwie so quasi, mein Plan jetzt als großer Retter aufzutreten, ist
genau, ganz genau, ganz genau, ganz genau. Ich wollte jetzt Leadership jetzt zeigen, weil Ruben ist eigentlich der als Älterer sagen könnte, ich habe Anspruch und er will jetzt zeigen, er hat das in der Hand und jetzt ist der Josef verloren gegangen, er hat nichts in der Hand. Ja. Genau, genau, das passt in dieses Bild. Also das wird wohl der Zusammenhang sein, dass das Verkaufen des Zadiks eine rote Linie ist, aber auch der Geist, der dahinter steht.